Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Klimaschutz steht gerade bei vielen Politikern hoch im Kurs, nicht nur in Deutschland, auch auf europäischer Ebene. In Helsinki beraten heute die europäischen Finanzminister, wie eine fiskalische Klimasteuerung aussehen könnte und welche Investitionen nötig sind. Mehr dazu gleich. Der Bahn fehlen Milliarden, der Bundesrechnungshof schlägt Alarm, auch darüber berichten wir, schalten aber zunächst nach Frankfurt in den Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werle, am Tag, nachdem die Europäische Zentralbank nochmal die Geldschleusen weit geöffnet hat, wie wird das denn nun bei Ihnen gesehen mit etwas zeitlichem Abstand?
Hinter den Entscheidungen der EZB stecken ja gute und weniger gute Nachrichten für die Aktienmärkte. Ja, es wird viel Geld in die Märkte fließen. Die weniger gute Nachricht ist ja, dass die Konjunktur nicht mehr so rund läuft. Das bekommen einzelne Unternehmen, einzelne Branchen bereits deutlich zu spüren. Und das wiederum sind ja auch Aspekte, die in die Entscheidung von Anlegern mit einfließen. Kaufe ich jetzt Aktien von Unternehmen XY oder lasse ich es lieber sein? Der DAX, der ist inzwischen deutlich im Plus, 0,6% höher, steht er bei 12.488. Punkten. Ja, was den Handelsstreit betrifft, da kommen ja inzwischen noch weitere beruhigende Signale. Die Chinesen wollen Soja und andere US-Agrarprodukte von den angekündigten Zollerhöhungen ausnehmen. Auch auf Schweinefleisch würden vorerst keine höheren Zölle erhoben. So heißt das. Soja ist ja ein wichtiges Exportgut von den Amerikanern nach China. Ja, und dann, der amerikanische Präsident kann sich inzwischen auch ein vorläufiges Abkommen mit den Chinesen vorstellen. Es ist zwar offen, was das konkret bedeutet, aber immerhin auch da scheinen die, ja, ich sag mal so, die Türen sind zumindest ein bisschen weiter offen. Die Verhandlungsbereitschaft ist deutlich größer als vor kurzem.
Schauen wir uns die EZB-Beschlüsse noch mal etwas genauer an. Die Banken, die bezahlen ja schon seit Jahren Strafzinsen, wenn sie ihr Geld parken, statt es in Form von Krediten auszugeben. Ja, und diesen Strafzins, den hat die EZB nun noch mal verschärft, hochgesetzt, weshalb die Kritik aus der Branche ja auch heftig ausfällt, auch heute noch, zu Recht heftig. Wie wird das gesehen bei Ihnen?
Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Philipp Hessler von Pareto Securities. Philipp Hessler beobachtet die Finanzbranche seit vielen Jahren. Ja, Herr Hessler, schauen wir uns die Maßnahmen ein bisschen genauer an. Der Strafzins ist verschärft worden. Wie sehr belastet es dann denn ganz konkret Banken und Versicherungskonzerne?
Also die Erhöhung des Strafzinses wird zumindest die Banken erstmal belasten, das ist ganz klar, weil sie natürlich da höhere Zinsen zahlen müssen für das Geld, was sie bei der EZB parken. Für die Versicherung hat der Strafzins jetzt keine negative Auswirkung. Für die Versicherung ist eher der Rückgang oder die Tatsache, dass die Zinsen halt weiter niedrig bleiben werden, tendenziell negativ.
Zinsen bleiben niedrig, sagen Sie. Was heißt das jetzt für die Banken?
Gut, für die Banken heißt das natürlich, dass Teil ihres Geschäftsmodells, also auf der einen Seite Spareinlagen hereinnehmen, Kredite ausgeben, dass das natürlich tendenziell etwas unprofitabler wird, als es war. Das ist so und das wird halt weiter so bleiben und vor allem länger so bleiben.
Draghi hat ja auch von Staffelzinsen gesprochen. Was das konkret bedeutet, da kursieren im Moment ganz unterschiedliche Zahlen. Eigentlich müsste das doch eine gute Nachricht sein.
Das ist tendenziell eine gute Nachricht für die Banken. Ja, da gab es ja auch schon vor einigen Monaten erste Überlegungen, dass sowas eingeführt wird, dass die Banken nicht für den kompletten Teil des Geldes, was sie bei der EZB-Bank parken, den Strafzins zahlen müssen, sondern nur für einen gewissen Teil. Und davon sollten die deutschen Banken profitieren. Schätzungen gehen bis hin zu 1 Milliarde Euro für alle Banken.
Die deutschen Banken, profitieren die mehr davon wie ihre Konkurrenz?
Tendenziell sollten sie etwas mehr profitieren, weil sie vermutlich mehr parken. Aber das muss man sich dann nochmal genauer anschauen, wie da die konkrete Auswirkung ist.
Nun kamen ja zuletzt, gerade was die deutschen Banken betrifft, relativ schlechte Nachrichten. Die Banken sind im Umstrukturierungsprozess. Wir haben eben darüber gesprochen, manche Geschäfte laufen nicht mehr so gut. Was die Europäische Zentralbank aber entscheidet, trifft ja für alle Banken im Euroraum gleichermaßen. Warum stehen viele ausländische Institute besser da als die Konkurrenz hierzulande?
Wenn man sich die beiden börsennotierten Banken in Deutschland anschaut, liegt das einfach daran, dass sie halt die Restrukturierung jetzt erst machen, die vielleicht andere Banken schon früher gemacht haben. Dazu kommt, dass andere Banken halt auch höhere Marktanteile in ihren Heimatmärkten haben, beispielsweise die französischen Banken. Der Markt ist viel hoch konzentrierter, also eine BNP, eine Crédit Agricole hat viel höhere Marktanteile. Sprich, die können andere Gebühren etc. durchsetzen, was die deutschen Banken halt nicht können. Also insofern ist der Markt hier aber viel wettbewerbsintensiver.
Müssen wir denn damit rechnen, dass die zusätzlichen Belastungen, von denen wir eben gesprochen haben, irgendwann an uns Kunden weitergegeben werden oder noch mehr weitergegeben werden, als das bislang der Fall ist?
Da würde ich von ausgehen, dass die Banken weiter Gebühren erhöhen. Strafzins, ob sie das einführen, da gab es ja jetzt schon viel Stimmungsmacher dagegen. Insofern, ich würde vermuten, dass das halt darüber läuft, dass man einfach die Kosten fürs Girokonto um 1-2 Euro erhöht im Monat und so ein bisschen durch die Hintertür. Aber tendenziell würde ich von ausgehen, Gebühren sollten eher hoch als runtergehen.
Aber wohl nur in Maßen, denn irgendwann sagen die Kunden, okay, ich wechsle die Bank.
Das stimmt, es gibt ja zum Glück auch neue Wettbewerber, neue Fintechs etc. Insofern hat man inzwischen Alternativen, ist den Banken in der Hinsicht nicht ausgeliefert.
Im Prinzip hat man sich nur daran gewöhnt, dass viele Dienstleistungen umsonst waren bisher.
Das stimmt. Und das konnten die Banken halt finanzieren, weil sie halt auch von einem höheren Zins profitiert haben. Und das ist halt leider vorbei.
Sagt Philipp Hessler von Pareto Securities.
Dann bleiben wir doch einen Moment bei den Banken. Die Deutsche Bank, die befreit sich von Altlasten in den USA und erzielt einen Vergleich im Rechtsstreit um angebliche Manipulation am Anleihemarkt. Das kostet sie 15 Millionen Dollar. Gibt es darauf denn eine Kursreaktion heute?
Ja, Aktien der Deutschen Bank, die gehören zu den ganz großen Gewinnern im DAX, steigen über 3%. Das ist aber nur eine Baustelle von vielen und das ist auch keineswegs für die Deutsche Bank die letzte Baustelle, die es da aufzuarbeiten gilt. Das Bankhaus Metzler hat sich zur Deutschen Bank geäußert, sieht keine so rasche Belebung des Ertragswachstums. Vielmehr müsse das Finanzinstitut zum Start seines tiefgreifenden Umbaus auch noch einfach mit sehr, sehr viel Gegenwind rechnen. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Nicht nur Aktien der Deutschen Bank sind im Plus, sondern auch Papiere der Commerzbank. Da sehen wir ein Plus von fast 5%. Also worüber wir eben gesprochen haben, diese Staffelzinsen, das kommt hier an der Börse wirklich gut an.
Im Fokus in dieser Woche ja ohnehin Autoaktien wegen der IAA. Heute kam dann noch die Meldung, dass VW im August weniger Autos verkauft hat. Drückt das auf den Kurs?
Bei VW scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ja, VW hat immer noch mit der Aufarbeitung des Dieselskandals zu kämpfen, wird auch immer wieder damit konfrontiert. Umgekehrt gehört VW aber zu den Herstellern, die nach vorne schauen, die viel Geld in die Entwicklung neuer Antriebstechniken stecken, die im Vergleich zur Konkurrenz auch wirklich gut aufgestellt sind. VW überlegt nun, sich von Bereichen zu trennen, will sich mehr fokussieren. Also das kommt hier an der Börse gut an. VW-Aktien 1% im Plus.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Hat sich der Euro erholt?
Nach der Berg- und Talfahrt gestern wird die europäische Währung jetzt mit 1,1098 Dollar gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,58 auf minus 0,49% gestiegen und die Feinunze Gold 1506,30 Dollar.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Emissionshandel oder CO2-Steuer? Das ist nur eine der vielen Fragen, über die sich die Koalitionäre in Berlin noch einigen müssen für ihr allumfassendes Klimapaket, das ja in einer Woche stehen soll. Und nicht nur in Berlin steht der Klimaschutz derzeit ganz oben auf der Prioritätenliste, auch in Brüssel und heute in Helsinki. Da sind heute Morgen die Finanzminister der Eurozone zusammengekommen, um zu beraten, wie fiskalisch nachgeholfen werden muss, um die europäischen Klimaziele zu erreichen. Peter Capern hat sehr engagierte Finanzminister beobachtet.
Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, richtete bei seiner Ankunft in Helsinki einen Appell an seine Amtskollegen.
We are finance ministers. We have a key responsibility to fight against climate change.
Wir sind die Finanzminister, sagte er. Der Kampf gegen den Klimawandel ist unsere zentrale Verantwortung. Und Olaf Scholz, der deutsche Kassenwart, legte nach. Im Kampf gegen den Klimawandel müssten jetzt ganz energische Schritte unternommen werden.
Ich glaube, dass wir gegenwärtig auch in einer Situation sind, wo viele für sich national sagen, wir würden gern was machen, aber die anderen machen ja nichts. Und ich glaube, das ist der Moment, wo man hingehen muss und sagen, wir wollen unbedingt hier gemeinsam handeln.
In Helsinki geht es darum, zunächst einmal eine Vielzahl von Maßnahmen zu diskutieren, zu vergleichen, was in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU bereits unternommen worden ist und was davon als Blaupause für die ganze EU gelten könnte. Wie kann der Ausstoß von CO2 mit einem Preis versehen werden? So lautet die zentrale Frage. Für große Industrieunternehmen gibt es bereits einen europaweiten Emissionshandel. Soll der auf die Landwirtschaft, den Straßen- und Luftverkehr ausgeweitet werden? Oder ist es besser, eine CO2-Steuer etwa auf fossile Brennstoffe einzuführen? Olaf Scholz pries in Helsinki die in Deutschland erhobene Umweltgebühr auf Flugtickets an, die durchaus ein Modell für die ganze EU sein könnte. Und Österreichs Finanzminister Eduard Müller wollte auch eine sogenannte CO2-Grenzsteuer nicht ausschließen. Eine aus Frankreich stammende Idee, die auf eine Art Importzoll auf alle besonders klimaschädlich produzierten Waren hinausläuft, die in die EU importiert werden. Valdis Dombrovskis machte aber auch klar, dass man den Bogen nicht überspannen dürfe.
It's clear that we also need to take our competitiveness concerns and social concerns seriously.
Alle Bedenken mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit und die soziale Ausgewogenheit müssten ernst genommen werden, sagte der Kommissionsvizepräsident. Schließlich sei die Bewegung der Gelbwesten in Frankreich durch die Erhöhung von Energiesteuern ausgelöst worden. In Helsinki geht es aber nicht nur um die Bepreisung von CO2. Ein weiteres Vorhaben läuft darauf hinaus, den Finanzmärkten Entscheidungskriterien für grüne Investments an die Hand zu geben. Bruno Le Maire.
We need a green finance.
Wir brauchen einen grünen Finanzsektor und dafür brauchen wir eigene europäische Kriterien, eine Taxonomie, um sicherzustellen, dass die Finanzmärkte uns beim Kampf gegen den Klimawandel helfen. Es geht also darum, einen Katalog nachhaltiger Branchen und Produktionsverfahren zu erarbeiten, an dem sich zum Beispiel Investmentfonds orientieren können, wenn sie ihre Portfolios zusammenstellen. Keine leichte Aufgabe. Ein entsprechender Vorschlag der EU-Kommission liegt seit langem auf dem Tisch. Die Mitgliedstaaten sind bislang zu keiner Verständigung gekommen. Und das nicht nur, weil beispielsweise umstritten ist, ob Atomkraftwerke nachhaltig sind oder nicht.
Über das Treffen der Eurofinanzminister Peter Kapern. Hierzulande spielt auch die Deutsche Bahn eine Schlüsselrolle bei der Einsparung von CO2, ein Unternehmen, das, wie wir wissen, nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Die Finanzlage ist dauerhaft angespannt, wobei Investitionen dringend nötig sind in Züge, Gleise und Personal. Am kommenden Mittwoch wird es darum gehen beim Bahnaufsichtsrat, um eine sinnvolle Wachstumsstrategie also und auch wie diese finanziert werden kann. Heute schon schlägt der Bundesrechnungshof Alarm in einem Gutachten, das verschiedenen Medien vorliegt. Bereits im laufenden Jahr klaffe eine Milliardenlücke. Vera Wolfskämpf mit den Details.
Die wirtschaftliche Lage der Bahn sei besorgniserregend, urteilt der Bundesrechnungshof. Laut einem Bericht an den Bundestag wird bis Ende des Jahres eine Finanzierungslücke von 3 Milliarden Euro entstehen. Das Dokument liegt der Nachrichtenagentur dpa und mehreren Medien vor. Demnach mache die Bahn 1,5 Milliarden Euro mehr Schulden als vom Bund erlaubt. Schon Ende Juni habe die Bahn die vom Haushaltsausschuss festgelegte Obergrenze für das ganze Jahr überschritten. Zu den Gründen heißt es, dass die Konzernsparten ihr Potenzial nicht ausgeschöpft hätten. Zudem gab es hohe Kosten durch Sonderinvestitionen in Fernverkehrszüge und das Bahnprojekt Stuttgart 21. Weil sie Geld braucht, plant die Deutsche Bahn bereits, ihre britische Tochterfirma Arriva zu verkaufen. Sollte das nicht zustande kommen, so der Bericht, könne die Bahn Investitionen nicht aus eigener Kraft finanzieren, etwa für neue Züge oder die Digitalisierung der Schiene. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, auch einen Verkauf des Logistikdienstleisters Schenker zu prüfen. Die Deutsche Bahn sprach in einer ersten Reaktion von finanzieller Stabilität des DB-Konzerns. Es gebe einen klaren Fahrplan für milliardenschwere Investitionen in Züge, Infrastruktur und Personal. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sagte der Bild-Zeitung, er erwarte vom Aufsichtsrat kommende Woche klare Antworten. Er habe den Bahnvorstand beauftragt, die Konzernstrukturen effizienter zu organisieren sowie zu verschlanken. Sie müssten den Hunderttausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden dienen.
Soweit Vera Wolfskämpf. Und wir machen weiter mit dem Verkehrsminister in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Nun, das Verkehrsministerium will den Klimaschutz im Verkehr mit einem Milliardenpaket voranbringen. Danach sind unter anderem Prämien für den Kauf von Elektroautos geplant. Jeder zweite Bus soll bis 2030 elektrisch betrieben werden. In Ladestationen soll investiert werden und auch in Radwege. Der Parteikollege des Bundesverkehrsministers Bayerns, Ministerpräsident Söder, wies im ARD-Fernsehen auf die bislang nicht geklärte Finanzierung der Pläne hin.
Das Problem ist nicht meiner Meinung nach die sozusagen Möglichkeiten, was man alles tun kann, sondern es am Ende in ein finanziell tragbares, vernünftiges Konzept zu bringen.
Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will die CDU die Ticketsteuer für Inlandsflüge massiv erhöhen. Wir wollen die Abgabe für alle Inlandsflüge verdoppeln und für die Kurzstreckenflüge im Inland unter 400 Kilometern verdreifachen, so heißt es in der Beschlussvorlage der CDU für die Vorstandssitzung am Montag aus der Reuters zitiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Kompromissbereitschaft bei der Grundrente für die SPD erhöht, bei der ja eine Kontroverse besteht über die Bedürftigkeitsprüfung. Die SPD sieht für die Gewährung der Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung nicht vor. Die Union hält sie für nötig. Im Bundestag erklärte Heil:
Ich bin zuversichtlich, dass das in dieser Koalition gelingt. Wir stehen in der Pflicht. Wir werden uns einigen müssen. Wir werden Kompromisse finden müssen. Aber es muss am Ende eine Grundrente stehen, die den Namen auch verdient, meine Damen und Herren.
Im Gespräch ist mittlerweile eine vereinfachte Bedürftigkeitsprüfung, die das Vermögen nicht mit einbezieht. Das Grundrentenmodell sieht vor, dass Geringverdiener mit vielen Beitragsjahren einen Aufschlag auf ihre Renten erhalten, sodass diese über der Grundsicherung liegt. Der britische Premierminister Johnson nimmt einen neuen Anlauf, über den Brexit mit der EU zu verhandeln. Nach Angaben der britischen Regierung wird sich Johnson am kommenden Montag mit EU-Kommissionspräsident Juncker treffen.
Birgit Becker, vielen Dank. Aluminium, das als Schaum leichter ist als Wasser, aber so widerstandsfähig, dass es auch eine Explosion übersteht. So etwas stellt Havelfoam her. Was noch fehlt, ist der Einsatzort für den fluffigen Aluschaum. In der Autobranche vielleicht, im Schiffbau, in der Terrorabwehr. Alles möglich, meint der Chef von Havelfoam im heutigen Firmenporträt. Jutta Schwenksbier hat ihn getroffen.
Die Havelfoam GmbH hat eine kleine moderne Werkshalle auf einer grünen Wiese gebaut, etwas versteckt in einem Industriegebiet in Brandenburg an der Havel. Vor dem Tor wartet Werksleiter Friedrich Schuller. Die meisten Mitarbeiter sind schon nach Hause, erzählt er lächelnd. Bei den Temperaturen fangen die Arbeiter lieber schon früh morgens an und gehen dann wieder, sobald die Mittagshitze zu groß wird.
So, bitteschön.
Der ganze Stolz der Firma, sagt Friedrich Schuller beim Hineingehen und deutet dabei auf eine gerahmte Ehrenurkunde an einer Wand im Eingangsflur.
Letztes Jahr haben wir den Brandenburger Innovationspreis Metall gewonnen. Es war für uns eine sehr große Auszeichnung für das Produkt und für die Firma. Und dementsprechend hängen wir es auch sehr stolz hin.
Die Havelfoam GmbH produziert Aluminiumschaum. Friedrich Schuller hat es geschafft, einen Metallwerkstoff zu entwickeln, der so leicht ist, dass er auf Wasser schwimmen kann. Und so widerstandsfähig, dass er als Explosionsschutz in militärischen Einrichtungen, auf Flughäfen oder anderen von Terroranschlägen gefährdeten Objekten eingesetzt werden kann. Der technische Werksleiter zählt routiniert die Vorteile des neuen Materials auf. Es gehört zu seinen Aufgaben, Kunden, aber natürlich auch allen anderen Interessierten, Aluminiumschaum tatsächlich schmackhaft zu machen. Denn so einfach ist es nicht, ein völlig neues Material zu vermarkten.
Bis jetzt war niemand bereit, auch für das Thema Leichtbau mehr Geld zu zahlen. Außerdem war es unheimlich schwierig, das Material bis jetzt industriell reproduzierbar herzustellen, so wie die Industrie das verlangt. Danach haben sehr viele Institute, Universitäten wie Fraunhofer-Institut, TU Dresden, TU Berlin, aber auch Helmholtz-Institut, alle haben rumgeforscht, haben das Material immer weitergebracht. Allerdings ist es immer festgestellt worden, dass am Ende der Entwicklungsphase es niemand gab, der es produzieren konnte. Und so entstand zusammen mit Fraunhofer-Institut in Chemnitz die Idee, endlich das Produkt auf den Markt zu bringen. Und das war, ist unsere große Aufgabe, das so herzustellen.
Friedrich Schuller ist also kein Erfinder. Aber er ist ein Macher, der das, was sich andere ausgedacht haben, tatsächlich zur Produktionsreife bringen kann. Alle Maschinen, die mehrere Meter hohe Metallsäge an einer Wand, alle Schmelzöfen, eigentlich die ganze Werkshalle, ist ein großes Experimentierfeld. Speziell designt für einen einzigen Zweck. Friedrich Schuller baut damit Prototypen, die später einmal völlig neue Industrieanwendungen ermöglichen sollen.
Dieser Standort hier ist die erste Halle, die hergebaut worden ist auf der grünen Wiese. Leider war nichts standardmäßig möglich, sodass wir komplett die Halle so designt haben, die Öfen später werden Sie sehen, sodass wir alles auf unser Material angepasst haben.
Friedrich Schuller wirkt ein bisschen wie ein Akrobat im Zirkus, der 10 Bälle in die Luft wirft und dann versucht, alle gleichzeitig zu jonglieren. Im Moment sind seine potenziellen Kunden noch dabei, das neue Material erstmal zu testen. Als Hülle für Elektrobatterien in E-Autos, für die Bahnindustrie, für den Schiffbau, für Sicherheitseinrichtungen aller Art. Im Prinzip, sagt Schuller, kann Aluminiumschaum beliebige Formen annehmen. Ist leicht und beim Brandschutz oder als Explosionsschutz bestens geeignet.
Ein bisschen kann man es vergleichen wie beim Kuchenbacken des Hefe, was das Ganze dann auftreibt. Kommt später in den Ofen, wird auf zwischen 570 und 600 Grad erwärmt, je nach Zusammensetzung, je nach Mischung des Materials. Und wir geben dann die endgültige Form des Materials vor.
Wie beim Kuchenbacken funktioniert auch der Herstellungsprozess, erklärt Friedrich Schuller und zieht dabei eine Graphitform aus einem Regal neben einem Fließband. Dabei werden Aluminiumstreifen in die Formen gelegt, über das Fließband in einen Ofen transportiert und dort aufgebacken. Heraus kommen, je nach Umriss der Formen, Türstopper, Transportbehälter für Sprengköpfe oder eben große, aber leichte Metallplatten.
Der Schaumprozess entsteht im Aufwärmprozess, im Aufschäumen. Praktisch ist er flüssiger Schaum. Nach dem Abkühlprozess haben wir schon den sogenannten Kuchen, der schön fluffig aufgebacken ist und schon fertig als Material ist, angebunden ist.
Einsetzen könnte man das Material fast überall, schwärmt Friedrich Schuller. Was dem Manager noch fehlt, sind die Kunden, die sich auf das Wagnis einlassen, einen ganz neuen Werkstoff für die Serienproduktion auch mal auszuprobieren.
Wie wir alle wissen, Automobilindustrie, Bahnindustrie, die testen sehr lange. Das wissen wir auch. Dementsprechend arbeiten wir halt an parallelen Produkten. Wir haben erste Schritte gemacht mit der Windenergieindustrie. Das sind diese Kabinen obendrauf.
Sobald der erste große Auftrag kommt, soll neben der Experimentierhalle eine neue Produktionshalle für die Serienfertigung entstehen, sagt Schuller. Ob das Tesla sein wird oder die Chinesen oder die Deutsche Bahn? Noch ist die Zukunft der Havelform GmbH ungewiss. Da geht es dem innovativen Metallproduzenten wie allen Startups. Mit den Kunden steht oder fällt das Geschäftsmodell.
Über Havelform Jutta Schwenksbier. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der es zum Start der IAA um den Ruf der Autobranche geht. Kommentiert werden aber vor allem die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank.
Die Süddeutsche Zeitung lobt zunächst die Leistung des nach 8 Jahren scheidenden EZB-Chefs Draghi. Er hat mit stark kritisierten Maßnahmen Großes geleistet. Die Beschlüsse von gestern zeigen jedoch, dass er sich nun verrannt hat. Seine Nachfolgerin, die Französin Lagarde, muss umsteuern. Sie muss die Geldpolitik vorsichtig normalisieren, während die globale Konjunktur zu schwächeln droht. Falls ihr das gelingt, ist Draghis Werk vollendet, den Euro zu retten und Europas Wirtschaft wieder in ruhige Bahnen zu führen. Aber nur dann. Tatsächlich können die Notenbanker nicht mehr furchtbar viel bewirken, stellen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe fest. Weil sie bereits seit Jahren den Markt mit billigem Geld geflutet haben, ist ihr Pulver so gut wie verschossen. Wie die EZB bei einer heftigen Rezession oder Krise agieren will, bleibt ungeklärt. Der Nullzins frisst sich in die Bilanzen der Banken, auch die Versicherer schlagen Alarm, bleibt die Rendite aus, braucht sich kein Politiker mehr zu wundern, wenn Altersvorsorge für viele junge Menschen kein Thema mehr ist. Später wird in vielen Fällen der Sozialstaat einspringen müssen. Von großer Unsicherheit in der Branche ist in diesem Jahr die Frankfurter Automesse IAA geprägt. Und auch die Frankfurter Rundschau fragt sich, wie sieht sie nun aus, die umwelt- und menschenverträgliche Mobilität der Zukunft? Beantworten können das derzeit weder die Politik noch die Hersteller und ehrlicherweise auch nicht die Aktivisten, die die IAA als Begräbnis der Dinosaurier inszenieren wollen. Man muss ihnen dankbar dafür sein, dass sie der Schau eine Diskussion jenseits des ewigen Marketinggeklingels aufzwingen. Doch wer die grundsätzliche Abkehr vom Auto fordert, kann nicht gleichzeitig seinen Herstellern den Jobabbau vorwerfen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute und einem Feuerball, den viele in Norddeutschland gestern Nachmittag gesehen haben. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.